Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin.
Mein Name ist David, ich bin 30 Jahre alt und bin Pastor hier bei Equippers Berlin. Und ich muss sagen, ich liebe es hier. Ich liebe es hier bei Equippers, ich liebe es in Berlin. Gestern wurde mir noch ein bisschen eine neue Facette von Berlin gezeigt. Wir waren unterwegs Richtung Kurfürstendamm und so, die ganze Area war ziemlich, ziemlich cool. Und ich feiere es einfach, hier am Start sein zu dürfen. Und ich hoffe, du liebst auch Berlin. Wenn nicht, dann bete, dass der Herr dir eine neue Liebe für diese Stadt schenkt. Weil ich glaube wirklich, dass Gott etwas vorhat mit Berlin. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass Berlin gesund wird, dass der Leib Christi in Berlin gesund wird, damit das ganze Land gesund werden kann, weil ich bin davon überzeugt, Gott hat schon so viel gesprochen über diese Stadt und wir wollen uns daran festhalten und darauf stellen, was er schon gesagt hat. Deswegen stay tuned, bleib am Start und bete weiterhin, weil Gebet hat Kraft. Cool, wir befinden uns in einer Predigt Serie, wie hier schon steht, über Relationships und die heißt Relation Tips, weil wir sind mega kreativ. Und ich glaube, der Paddy hat letztens erzählt, wir haben uns das geklaut. Ich dachte, wir haben uns das selbst ausgedacht, aber nee, wir haben es geklaut. Nichtsdestotrotz, die Inhalte sind von uns, aber der Titel nicht. Aber wir wollen uns anschauen, hey, was sind Tipps für gute, funktionierende, gesunde Beziehungen? Und letzte Woche haben wir reingestartet in diese Serie und Pastor Tore, der hat ein richtiges Brett rausgehauen, ja. Und ich will dich ermutigen, diese Predigt nachzuhören. Wenn du letzte Woche das nicht gehört hast oder du warst zwar physisch hier, aber mit deinen Gedanken nicht, dann hör die Predigt gerne einfach nochmal an. Die gibt's überall, wo es Podcasts gibt und auf YouTube. Du kannst diese Predigt heute auch voll mitnehmen, ohne dass du sie angehört hast. Aber die war wirklich so powerful und legt so ein gutes Fundament. Und wenn du wissen willst, wieso es besser ist, mit Freunden Bier zu trinken und Chips zu essen, statt Brokkoli alleine zu essen, und du denkst dir so, was labert der? Dann hör dir die Predigt von letzter Woche an. Es ging aber vor allen Dingen darum, dass Gott ein Gott ist, der nicht nur Gemeinschaft liebt, sondern der Gemeinschaft ist. Von Ewigkeit zu Ewigkeit war Gott schon immer 3-1 und nur weil er Vater, Sohn und Heiliger Geist ist, kann er überhaupt lieben, weil Liebe muss immer Ausdruck finden. Und weil Gott uns in seinem Ebenbild gemacht hat, sind wir, weil wir Gott ähnlich sind, auch gemacht für Beziehungen. Egal, was deine Wahrheit über dich selbst, vermeintliche Wahrheit ist, ob du alleine so ein Lonely Rider bist oder so ein einsamer Wolf, ey, das ist nicht, was Gott sagt. Gott sagt, wir sind geschaffen für Beziehungen. Und Beziehungen ist kein Randthema in unserem Leben, sondern ich würde sagen, es ist für egal welches Alter ein wichtiges Thema. Weil du stehst in allerlei Beziehungen und die sind alle unterschiedlich. Du hast Beziehungen vielleicht zu deinen Eltern, zu deinen Kindern, zu deinen Freunden, zu deinen Arbeitskollegen, zu deinen Nachbarn. Und es ist irgendwie, in manchen ist vielleicht mehr eine Spannung drin, manche sind entspannter, mit manchen Beziehungen liebst du es, mit anderen denkst du dir so, oh, bloß nicht. Aber Beziehungen sind irgendwie, sind so ein wichtiger Teil in unserem Leben und sie alle zu handeln ist gar nicht so einfach, oder? Und ich glaube, Gott hat für jeden von euch und für alle anderen, die auch heute nicht hier sind, für jeden von uns einen Plan, eine Perspektive und eine Berufung. Und das Ding ist, du kannst diese Berufung nicht alleine entdecken. Du brauchst andere Menschen, die in dein Leben hineinsprechen, die dich formen, die dich schleifen, die mit dir unterwegs sind, wie wir sagen, die dich anfeuern, das Leben zu leben, was Gott für dich vorbereitet hat. Egal wie begabt du bist und wie groß du von dir denkst, du schaffst es nicht alleine. Du brauchst andere Menschen. Und genau deswegen hat der Feind ein riesiges Interesse daran, dich zu isolieren und alleine zu lassen, weil er weiß, dann fehlt dir ein Teil. Dann kannst du gewisse Sachen nicht entschlüsseln und nicht entdecken, wenn du allein unterwegs bist. Ich glaube, eine der größten Befürchtungen des Teufels ist es, Christen zu sehen, die in echten, gottgegebenen, tiefen Freundschaften miteinander unterwegs sind. Weil er weiß, das sind Freundschaften, da wird Land eingenommen. Da werde ich, der Teufel, zurückgedrängt und habe nicht mehr die Autorität, die ich vielleicht gedacht habe, zu haben. Das sind Freundschaften, die Städte verändern, die Familien verändern, die Arbeitsstellen verändern. Solche Freundschaften und die hasst der Feind. Ein isolierten Christ den kann man leicht erledigen. Aber da, wo zwei oder drei zusammen verbunden sind, nicht nur nebeneinander stehen, sondern miteinander verwoben sind, da ist das nicht mehr so easy. Und deswegen setzen wir heute unsere Beziehungsserie auch weiter fort. Und wir sprechen über ein Thema, das vielleicht bei diesen Beziehungsserien oft ein bisschen zu kurz kommt. Ich weiß nicht, an was du denkst oder was deine Erwartungen sind. Sprechen wir jetzt die ganze Zeit über Ehe oder über Liebesbeziehungen? Und das machen wir auch. Wenn du dich darauf freust, dann komm einfach die nächsten Wochen wieder. Das ist auch Teil von dem, was noch kommt. Aber heute möchte ich mit euch über ein anderes Thema sprechen. Und das ist das Thema Freundschaft. Weil, lass uns mal ehrlich sein, wir alle leben in oder um Berlin oder die allermeisten leben in oder um Berlin oder von mir aus auch Mainz. Und wir sind connected wie keine Generation vor uns. Du kannst dein Handy aufmachen und du hast 500 Follower oder wie auch viel auch immer, Freunde auf Instagram. Du hast haufenweise WhatsApp-Gruppen und WhatsApp-Chats. Du kannst connected sein mit jedem, den du willst. Aber trotzdem leben wir in so einer krassen Kultur von Unverbindlichkeit und von FOMO. Vielleicht hast du schon mal FOMO gehört. FOMO ist die Fear of Missing Out. Leute sagen nicht zu deinem Geburtstag, weil sie denken, vielleicht kommt noch ein besserer Geburtstag. Und wenn ich dann bei Johann schon zugesagt habe und danach lädt mich der Benny ein, was mache ich dann? Dann muss ich zum Johann. So ungefähr. Das ist Fear of Missing Out. Die Angst, etwas Besseres zu verpassen. Man will sich nicht festlegen und bloß nicht jemand anders zu nah an sich ranlassen. Freunde zu finden ist also, obwohl wir ultra connected sind miteinander, gar nicht so leicht. Vielleicht merkst du es in deinem eigenen Leben, ist gar nicht so easy. Und das zweite Ding ist, dann hast du vielleicht einen Freund gefunden, aber den zu behalten, ist auch gar nicht so easy. Also generell, das mit den Freundschaften, das ist relativ herausfordernd. Und was du wissen musst, die meisten Beziehungen, die scheitern nicht wegen diesem einen großen Knall, diesem einen riesigen Knatsch, sondern die meisten Beziehungen, die sterben leise über Vernachlässigung auf lange Zeit. Das ist, wie die meisten Beziehungen zu Ende gehen. Weil, weißt du, im Leben stehst du nie still, in deinen Beziehungen stehst du nie still. Entweder du bewegst dich aufeinander zu oder du bewegst dich voneinander weg. Eins von beiden ist in deinen Beziehungen immer der Fall. Meine Predigt heute Morgen für alle, die mitschreiben wollen, heißt gefährlich verbunden, wie wir Freundschaften bauen, die der Feind hasst. Gefährlich verbunden, wie wir Freundschaften bauen, die der Feind hasst. Weißt du, Freundschaften, die der Feind hasst, das sind keine oberflächlichen Beziehungen. Das sind nicht die, mit denen du hin und wieder mal einen Kaffee trinkst und eine nice Zeit hast. Das sind Freundschaften, die wirklich tief gehen, die voller Vertrauen sind, voller Opferbereitschaft. Es sind Freundschaften, die dem anderen, den anderen höher achten als sich selbst, die dem anderen helfen, in seine Berufung hineinzukommen, die für den anderen da sind, auch wenn es unbequem wird, die aus einem Faden zwei Fäden machen und damit viel stabiler sind als nur ein Faden. Und ich rede hier von Freundschaften heute, die wirklich Land einnehmen für Jesus, die, wo wirklich Substanz da ist. Und bevor ich habe 4 Punkte mitgebracht, bevor ich da reingehe, lass mich doch einmal noch kurz mit euch zusammen beten. Wenn du magst, mach gerne deine Augen zu, das hilft dir, dich zu konzentrieren und dann starten wir weiter durch. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist, Herr. Und ich danke dir, dass du uns geschaffen hast, dieses Leben nicht alleine zu leben, sondern in Freundschaft miteinander. Jesus, und ich bete, dass du zu jedem heute Morgen sprichst, dass du nicht einen Stuhl leer lässt, sondern dass du in jedem etwas bewegst an diesem Morgen, Vater. Jesus, ich bete, dass du alle Mauern einreißt, die wir aufgebaut haben in unseren Herzen, um andere Menschen auf Distanz zu halten, die du eigentlich dafür vorgesehen hast, eine göttliche, tiefe Freundschaft in unser Leben hineinzubringen. Jesus, ich bete, dass du uns zeigst, wo du übernatürlich Menschen mit uns verbinden willst und uns den Mut gibst, dem nachzugehen. In Jesu Namen. Amen. Okay, schüttel mal deinen Nachbar, sag ihm, er soll supporten. Support ist kein Mord. Lauter Johann, genau. Ich will dich einmal mit reinnehmen in den biblischen Rahmen, den ich am Anfang setzen will, bevor ich zu meinen 4 Punkten komme. Und der biblische Rahmen, in dem wir unterwegs sind, ist das Neue Testament. Es ist nicht auf Deutsch geschrieben worden. Tut mir leid, falls du das denkst, es ist nicht auf Deutsch geschrieben worden. Und im Griechischen, wir übersetzen das dann ins Deutsche, da gibt es für das Wort Liebe, was wir im Deutschen immer lesen, gibt es 4 verschiedene Worte, die dort geschrieben werden. Und vielleicht hast du es schon mal gehört, da gibt es dieses Wort Eros. Und das wird auch mit Liebe übersetzt. Und das ist eine romantische Liebe zwischen 2 Ehepartnern im besten Fall, die leidenschaftlich ist. Das ist Eros. Und dann gibt es dieses zweite Wort, das heißt Storge. Das ist eine Liebe zwischen Familienmitgliedern, die du hast vielleicht zu deinen Eltern, zu deinen Kindern, zu deinen Geschwistern. Und dann gibt es die Liebe, die nennt sich Agape. Das hast du vielleicht schon mal gehört. Das ist die Liebe Gottes, eine vollkommene, sich selbst aufgebende Liebe. Den Bibelvers aus 1. Korinther 13, den hört man immer wieder bei Hochzeiten. Vielleicht warst du schon bei einer. Die Liebe, die erträgt alles, sie tut alles. Das ist diese Agape-Liebe. Und dann gibt es aber noch ein viertes Wort, was benutzt wird im Griechischen, und das heißt Phileo. Und das ist die freundschaftliche Liebe oder neudeutsch eine Seelenverwandtschaft vielleicht, von der im Neuen Testament auch die Rede ist. Und ich möchte sprechen über diesen vierten Aspekt, die freundschaftliche Liebe. Freundschaften, die wirklich über das Bekanntsein hinausgehen. Und ich weiß nicht, an wen du in der Bibel denkst, wenn du an diese Freundschaft denkst, aber wir lesen ganz bekannt in 1. Samuel 18, Vers 1, lesen wir von Jonathan und David. Und ich finde super interessant, was wir da lesen, weil da steht, und es geschah, als er aufgehört hatte, mit Saul zu reden, da verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids. Und Jonathan gewann ihn lieb wie seine eigene Seele. Das war nicht einfach nur eine Bekanntschaft oder zwei Kumpels, die gut miteinander unterwegs waren. Das war eine richtige Bruderschaft. Und es gibt auch zwei Mädels. Ich dachte mir so, komm, nehmen wir auch noch zwei Mädels mit rein, dass wir uns alle abgeholt fühlen. Und das sind Ruth und Naomi. Und auch die hatten eine Beziehung zueinander, eine Freundschaft zueinander, die über das Verwandtschaftsverhältnis, in dem sie dann irgendwann unterwegs waren, hinausging. Und so lesen wir in Ruth 1, Vers 16 und 17. Aber Ruth antwortete, verlang nicht von mir, dass ich dich verlasse und umkehre. Wo du hingehst, dort will auch ich hingehen. Wo du lebst, da möchte ich auch leben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will ich auch sterben und begraben werden. Der Herr soll mich strafen, wenn ich zulasse, dass irgendetwas anderes als der Tod uns trennt. Wer so etwas sagt, das ist keine Bekanntschaft. Das ist keine platonische Freundschaft. Das ist mehr als das. Das ist eine tiefe, authentische, von Gott geschenkte Freundschaft. Und ich glaube, jeder von uns braucht so eine Freundschaft in seinem Leben. Und vielleicht denkst du, ja, aber so jemand habe ich nicht. Ist ja cool, dass Ruth und Naomi so eine gute Freundschaft hatten und dass David und Jonathan so dicke miteinander waren. Aber wenn du wüsstest, wir leben nicht mehr vor ein paar tausend Jahren, wir leben heute in Berlin, wir sind alle digital unterwegs und es ist nicht mehr so einfach. Die Entfernungen sind viel größer. Es geht gar nicht mehr, so eine Freundschaft zu bauen, wie die damals hatten. Heute bin ich hier, um diese Lüge in deinem Leben zu entlarven und zu ersetzen mit einer Wahrheit, die Gott hineinlegen will, weil ich bin davon überzeugt, dass Gott uns solch eine Freundschaft auch schenken will. Deswegen mein erster Punkt ist, Glaube, Freundschaft ist möglich. Glaube, Freundschaft ist möglich. Der allererste Schritt ist eine Herzensentscheidung. Du musst wieder deinem Herz erlauben, das zu glauben, dass Freundschaft heute noch möglich ist. 2025, eine Sache, die mein Jahr wahrscheinlich geprägt hat wie kaum was anderes, ist, dass eine Freundschaft, die mir mega wichtig war, in die ich viel investiert hatte oder in die wir beide viel investiert hatten, von der ich auch geglaubt habe, dass sie irgendwie was ist, wo Gott uns zusammengestellt hat, die viel Power hatte, wo wir wirklich auch zusammen irgendwie im Bund gegangen sind, zu sagen, hey, wir wollen zusammen unterwegs sein, dass die zerbrochen ist. 2025 und es hat mein Jahr geprägt und ich kam auch irgendwann zu diesem Punkt, wo ich mir so dachte, okay, wofür der ganze Aufriss? Ist es überhaupt möglich, so eine Freundschaft wie David und Jonathan oder Naomi und Ruth sie hatten zu führen oder führt es nicht eh irgendwann dahin, dass man dann doch irgendwie Knatsch miteinander hat und auseinander geht? Und vielleicht hast du so Situationen in deinem Leben auch schon gehabt, wo irgendwie du mit jemandem unterwegs warst, einem Freund, und da ist Verletzung passiert, da ist Zerbruch passiert, da ist Frust reingekommen und innerlich hast du den Beschluss gefasst, vielleicht noch nicht mal bewusst, aber vielleicht unterbewusst, ich lasse niemanden mehr so nah an mich ran. Das bringt eh nichts. Es endet doch eh immer gleich. Vielleicht kennst du solche Situationen. Aber weißt du, was wir damit tun? Wir degradieren Freundschaft zu einem nice to have, zu einem Add-on, zu etwas, was wie so ein Luxusgut ist, Aber Freundschaft ist das nicht. Freundschaft auf diesem Level ist eine Notwendigkeit für dein Leben, um ein gesundes und aufblühendes Leben zu führen. Es ist kein Luxusgut, es ist kein Add-on, es ist nicht etwas, was du haben kannst oder nicht, ganz egal. Nein, es ist eine Notwendigkeit, die du brauchst, um ein erfülltes Leben zu leben. Und es sagt nicht nur ich, das sagt nicht nur die Bibel, sondern das sagt sogar Harvard. Und wenn Harvard das sagt, dann wird es ja wohl stimmen, oder? Wir alle vertrauen doch Harvard. Und ihr kennt die Studie sicherlich, die haben so eine 80 Jahre lange Langzeitstudie gemacht. Und sie sind zu dem Schluss gekommen, es ist weder Karriere, es ist nicht dein Erfolg, es ist noch nicht mal, wie viel Geld du auf deinem Konto hast, wie zufrieden du mit deinem Leben bist, sondern es ist die Tiefe und Stabilität deiner Beziehungen. Das ist, was sie herausgefunden haben. Wir Christen hätten es denen auch schon am Anfang der Studie sagen können, aber sie wollten die 80 Jahre warten, ist ihr Ding. Weil wenn wir in Genesis 2 reinschauen, da steht schon, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Und weißt du, das ist kein Statement von Adam. Das ist etwas, was Gott gesagt hat. Das ist auch kein Statement bloß für Hochzeiten, was wir dann immer einmal bei der Hochzeit wieder rauskramen, sondern es ist ein Statement für den Zustand von Menschen im Allgemeinen. Wir sind nicht dazu geschaffen, alleine zu sein. Und trotzdem, oder genau, in Matthäus, da steht zum Beispiel, da wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das ist doch eindeutig, dass Gott etwas tun will, wenn wir zusammen zu ihm kommen. Und trotzdem ist es doch auch bei uns Christen oft so, dass wir so denken, so meine Beziehung mit Gott. Du hast deine Beziehung mit Gott, du hast deine Beziehung mit Gott, ich habe meine Beziehung mit Gott. Lass uns doch einfach alle unsere Beziehung mit Gott haben. Aber deine Beziehung zu Gott ist gar nicht dazu gemacht, dass du sie alleine mit Gott lebst. Sie ist nicht dafür gemacht, dass sie nur zwischen dir und Gott stattfindet, sondern sie ist auch dazu gemacht und Gott hat das in deine DNA hineingebrannt, dass du ihn zusammen mit anderen suchst. Und ich glaube, manche Dinge kann Gott dir nur offenbaren, manche Tiefen Gottes kannst du nur verstehen, wenn du zu zweit, zu dritt dich versammelst und Gott anbetest. Das kann er dir nicht zeigen, nur du und Gott, sondern da ist eine Dimension, die darüber hinausgeht. Come on, Benji. Ein geistliches Fundament, das du heute mitnehmen darfst, ist, Gott pflanzt keine Sehnsucht in dein Herz, für die er nicht auch eine Lösung hat. Manchmal hast du Durst nach Leben. Und Gott lässt dich nicht alleine mit dieser Sehnsucht, die er dir gegeben hat, sondern er sagt, hey, ich bin das Wasser des Lebens. Manchmal sehnst du dich nach Brot, du merkst, da ist Substanz, die dir fehlt und Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Er gibt dir nicht eine Sehnsucht nach Hunger oder Durst und dann sagt er so, Pech gehabt, kümmere dich alleine drum. Gott hat eine Sehnsucht in dein Herz gelegt nach anderen Menschen, nach Beziehungen. Und er sagt danach nicht so, hey, tut mir leid, aber das klappt gar nicht, das war nur ein Joke. Du hast zwar die Sehnsucht, aber das wird eh nichts werden. Nein, er sagt, hey, da sind Beziehungen, die ich für dich habe, von Gott gesegnete Beziehungen, die dein Leben zum Aufblühen bringen sollen. Und das Ding ist, Freundschaft ist möglich, aber es ist nicht leicht. Und weil wir in einer Gesellschaft leben, wo alles möglichst bequem werden soll, denken wir, alles, was unbequem ist, ist nicht möglich. Du kannst auf deiner Couch sitzend einen niceen Kinoabend mit geilem Essen haben, ohne einmal aufzustehen. Du kannst dir was zu essen bestellen und einen Film streamen. Vor einigen Jahren musstest du dafür noch erst essen gehen und dann ins Kino. Du musstest mit ganz vielen Leuten interagieren. Heute ist es einfach sehr, sehr bequem. Freundschaften sind möglich, aber sie sind hart. Und deswegen denken wir manchmal, Freundschaften sind nicht möglich, aber das ist nicht wahr. Sie sind möglich, sie sind nur eben nicht einfach. Und echte Freundschaft fällt auch nicht vom Himmel, sondern du brauchst eine Vision für deine Freundschaften. In Sprüche 29, Vers 18 steht Folgendes. Ohne Prophetie, ohne Orientierung, die den Weg weist, verwildert ein Volk. Aber wenn du auf Gottes Weisung hört, kann man es glücklich. Aber wenn es auf Gottes Weisung hört, kann man es glücklich preisen. Ein Leben ohne Vision, ohne Prophetie, ohne Orientierung verwildert. Ich glaube sogar Freundschaften ohne Orientierung, ohne Prophetie, ohne ein Bild von dem, wo wir hinwollen, sie verwildern. Wenn du eine Freundschaft haben möchtest, die authentisch, die tief, die kraftvoll ist, dann brauchst du eine Vision dafür in deinem Leben. Sonst gehst du jede Woche raus ins Café, unterhältst dich über das Wetter und über die Bundesliga und dann gehst du wieder nach Hause. Aber wenn du eine Vision hast, wenn du wenn Gott dir etwas gezeigt hat, was du für dein Leben brauchst, dann gehst du tiefer, dann willst du mehr, dann gibst du dich nicht zufrieden mit dem platonischen Smalltalk, sondern du willst darüber hinausgehen. Deswegen mein erster Punkt ist, Glaube, Freundschaft ist möglich. Zweitens, sei mutig und geh den ersten Schritt. Sei mutig und gehe den ersten Schritt. In Lukas 6, Vers 38 lesen wir, gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch zumessen. Das Prinzip des Reiches Gottes ist relativ easy, aber manchmal für uns schwer umzusetzen. Es heißt, um zu empfangen, musst du erst säen. Eine gute Tiefe, authentische Freundschaft fällt nicht vom Himmel. Viele von uns, wir sitzen jetzt hier und wir denken, oh, so eine Freundschaft hätte ich gerne. Aber wir sind nicht bereit, den ersten Schritt zu gehen, sondern wir hoffen, hoffentlich spricht mich nachher jemand an. Der hat ja auch die Predigt gehört. Hoffentlich kommt er auf mich zu und macht den ersten Schritt und fragt, ob wir uns mal treffen wollen oder erzählt mir etwas von sich, was über das Wetter hinausgeht. Aber das Ding ist, ey, wir müssen den ersten Schritt gehen. Wir müssen den ersten Schritt gehen, um am Ende als Ergebnis eine authentische, powervolle Freundschaft zu haben, musst du im ersten Schritt ein Risiko gehen. Das ist Teil der Gleichung. Ohne Risiko keine Authentizität am Ende. Du musst dich verletzlich machen. Das ist das Risiko, was du gehst. Es geht nicht nur darum, sich mit jemandem zu verabreden. Das ist nur der erste Schritt. Der zweite ist, sich verletzlich zu machen. Und es könnte sein, dass du abgelehnt wirst. Es könnte sein, dass es gegen dich verwendet wird. Das könnte passieren. Und vielleicht hast du es auch schon mal erlebt, dass Vertrauen ausgenutzt wurde, dass du verletzt wurdest, dass du hintergangen wurdest, benutzt wurdest, was auch immer. Und vielleicht hast du dich entschieden, deswegen dich nicht mehr zu öffnen. Und das Ding ist, dir ist das passiert. Und es tut weh und es tut mir von Herzen leid, wenn dir so etwas passiert ist. Aber nur weil es eine Person so getan hat, sind nicht alle Menschen so. Und ich bin davon überzeugt, dass die Kraft einer tiefen und authentischen, eine tiefe und authentische Freundschaft zu erleben, immer das Wert ist, das Risiko einzugehen, verletzt zu werden. Ich glaube, egal was du in deinem Leben schon erlebt hast, es ist immer wieder wert, das Risiko einzugehen, verletzt zu werden, weil nur so kannst du diese Freundschaften erleben. Du musst also mutig sein und den ersten Schritt gehen. Und der Grund, warum viele heute keine echten, authentischen, tiefen Freundschaften haben, ist nicht, weil da draußen keine Freunde sind. Hier leben 4 Millionen Leute. Einer davon wird schon gut mit dir viben. Ich glaube, es ist eine Ausrede, die wir manchmal in unser Leben hineinlassen, weil es uns dann leichter fällt zu akzeptieren, dass wir eben keine solchen Freunde haben. Aber es ist auch nicht mehr. Es ist nur eine Ausrede. Wir sind nicht bereit, der echte, authentische, tiefe Freund zu sein, sehen uns aber danach, dass jemand anders das macht. Das ist nicht okay. Wir müssen bereit sein, den ersten Schritt zu gehen. Eine Sache, die ich über mich herausgefunden habe in den letzten Jahren, in meinem Adoleszenzprozess, der mittlerweile komplett abgeschlossen ist. Yes, come on. Ich bin ja jetzt 30, also reif. Was ich über mich herausgefunden habe, ist, in neuen Beziehungen fällt es mir nicht so leicht, etwas von mir zu teilen, was mich verletzlich macht. Ich weiß, anderen fällt das leichter und mir fällt es eher schwerer. Keine Ahnung, wo du dich einordnest. Aber ich habe mich auch nicht zufrieden damit gegeben, so zu bleiben. Ich habe überlegt, okay, was hilft mir? Und wenn ich in neuen Freundschaften unterwegs bin und ich das Gefühl habe, oh, da könnte wirklich was Powervolles draus entstehen, was mache ich, bevor ich mich treffe? Ich überlege mir eine Sache, die ich erzählen kann, die ein bisschen über dem ist, was ich eigentlich erzählen wollen würde. Aber auch noch nicht so ganz unten. Es ist so 10% mehr. Aber ich weiß, wenn ich das erzählt habe und mein Gegenüber, mein Freund damit cool ist, dann öffnet es plötzlich die Möglichkeit für mich, was Zweites zu erzählen, was Drittes zu erzählen. Es macht den Rahmen auf. Lass diese Ausrede nicht gelten, nicht der Erste sein zu können, weil du bist halt nun mal nicht so jemand, der sein Herz auf der Seele trägt. Nein, hey, finde Wege und Mittel, dem entgegenzugehen. Ein Ding ist zum Beispiel, wirf deine Ausreden in den Müll. Sei mutiger, als du es gerade bist. Ich habe keine Zeit, Berlin ist so hektisch. Wenn du wüsstest, mein Job, der ist so voll, ich arbeite 60 Stunden die Woche. Ja, dann solltest du an deinem Job irgendwas vielleicht verändern, an deinen Arbeitszeiten. Vielleicht denkt die Person, ja, ich bin komisch. Oder du hast ja jemanden, aber du weißt, der zieht bald weg. Dann denkst du dir so, oh, lohnt sich auch nicht mehr, oder? Ich will dir kurz erzählen von meinem besten Freund, der heißt Torben, der war auch mal eine Zeit lang hier, lang, groß, dünn. Ich darf das sagen, sorry Torben. Vielleicht hast du ihn ja kennengelernt. Unsere Freundschaft hat so begonnen, dass er nach Mainz gezogen ist. Ich war damals auch in Mainz und wir haben uns kennengelernt und haben uns direkt ganz gut verstanden, jetzt auch nicht übertrieben, aber einfach gut verstanden und haben gesagt, komm, lass doch mal was trinken gehen. Haben das auch gemacht und dann hat er mir erzählt, ja, ich bin jetzt für 8 Wochen da oder sowas, weil ich mache ein Praktikum hier in Mainz und dann bin ich wieder weg. Und dann dachte ich mir schon so kurz, war es unser letztes Treffen? Sollte ich mich nochmal treffen? Aber irgendwie habe ich gemerkt, so, hey, nein, da ist etwas, in was ich hinein investieren will. Eine Person, wo ich merke, da lohnt es sich, etwas hineinzugeben. Und so haben wir uns einfach ständig getroffen und unsere Freundschaft wurde immer tiefer und nicht nur deswegen, vor allen Dingen, weil er sein Leben Jesus gegeben hat dann, aber auch aufgrund unserer Freundschaft hat er sich irgendwann entschieden, in Mainz zu bleiben und dort wohnen zu bleiben. Hätte ich am Anfang einfach direkt gesagt, so, nope, du bist 8 Wochen wieder weg, dann wären wir heute noch platonische Freunde. Aber die Freundschaften, die du suchst, findest du auf der anderen Seite von deinen Ausreden, die du in den Müll schmeißt. Und es braucht es, dass du deine Ausreden wegwirfst und nicht an ihnen festhältst. Die Sache, die ich in Berlin wahrscheinlich am meisten vermisse, sind meine Freunde. Es ist nicht Mainz 05, da hatte ich nie einen Draht zu, es sind meine Freunde. Und im März, als ich noch nicht in Berlin war, da war ich am Theologischen Seminar in Erzhausen, da wo wir als BFP unsere Pastoren ausbilden. Ich habe da so ein Seminar gemacht und du kommst rein in einen Raum, 30, 40 Leute, kennst niemanden. Was machst du als erstes? Holst dir einen Kaffee, hast was in der Hand, fühlst dich ein bisschen sicherer. Den Move habe ich also auch gebracht, mir erstmal einen Kaffee geholt, in der Zeit den Raum gescannt und dann sehe ich da so einen Typ, denke so, oh, könnte mein Alter sein, könnte vielleicht ähnlich drauf sein wie ich. Naja, komm, gut, egal. Ich gehe zu ihm hin, lass uns doch mal kennenlernen. Ich fange an mit ihm ein Gespräch, wir fangen uns an kennenzulernen und stell dir vor, was passiert? Er erzählt mir, er ist aus Berlin. In Erzhausen bei Darmstadt. Ist ein Typ aus Berlin. Ja, ich wollte auch dieses Seminar besuchen. Wir haben uns übertrieben gut verstanden. Wir haben die ganzen 3 Tage in der letzten Reihe zusammen gechillt und hatten eine gute Zeit. Haben natürlich auch aufgepasst und mitgeschrieben und so. Ganz klar, zusammen Mittag gegessen und so. Und jetzt, als wir jetzt hier nach Berlin gezogen sind, habe ich ihm letztens geschrieben und war so, ey, wollen wir uns nicht einfach mal treffen? Und er so, ja, safe, klar, bring deine ganze Familie mit, komm zu uns nach Hause, gar kein Problem. Und was einfach nur eine Bekanntschaft war, kann sich entwickeln, I don't know, zu einer Freundschaft. Wieso? Weil einer bereit war, den ersten Schritt zu gehen. Deswegen war mein zweiter Punkt, sei mutig und gehe den ersten Schritt. Nummer 3. Sei bereit, den Preis zu bezahlen. Sei bereit, den Preis zu bezahlen. Lukas 14, Vers 28. Wer ist unter euch, der ist mir vorher noch eingefallen. Wer ist unter euch, der einen Turm bauen will und setzt sich nicht zuvor hin und überschlägt die Kosten, ob er genug habe, um es zu Ende zu führen? Weißt du, der Turmbau ist nicht umsonst. Und Freundschaft ist auch nicht umsonst. Sie ist teuer. Du musst die Kosten überschlagen und überlegen, ob du bereit bist, den Preis zu bezahlen. Weil es gibt keine Abkürzung. Es gibt keinen schnellen Weg zur Intimität. Es gibt auch keinen billigen Weg und es gibt auch keinen einfachen Weg. Der Weg ist hart und der Preis ist teuer. Freundschaft kostet dich Zeit, Bequemlichkeit, Geld, dein Ego und deine Prioritäten. Aber jetzt stell dir mal vor, du läufst an einem Schaufenster vorbei, so ein bisschen wie die Perlengeschichte vorher, aber du läufst an einem Schaufenster vorbei und du siehst eine Jacke und du sagst dir, oh, diese Jacke sieht so gut aus, ich will sie unbedingt haben. Und dann gehst du in den Laden rein, du nimmst dir die Jacke und du siehst, oh, die ist wirklich Hammer, die ist aus fantastischen Materialien, boah, ich will die Jacke haben. Aber dann irgendwann siehst du den Zettel dran, schaust ihn dir an, siehst, nope, ist nichts für mich, ist mir zu teuer. Du verlässt den Laden und ein paar Tage später siehst du jemand, der diese Jacke trägt und du denkst dir so, insane. Die steht ihm extrem gut, die hält den warm, die gibt ihm Sicherheit, der sieht ultra nice aus. Aber ich war nicht bereit, den Preis zu bezahlen. So ist es oft mit Freunden. Wir sehen jemand anders, oh, der hat eine richtig nice Freundschaft und wir wollen das irgendwie auch, aber wir sind nicht bereit, den Preis zu bezahlen. Aber Freundschaft ist nicht billig, Freundschaft ist teuer. Ich habe schon von Torben erzählt, erzähl einfach weiter noch von ihm. Wir wohnen jetzt 600 Kilometer voneinander entfernt, er in Mainz, ich in Berlin. Freundschaft ist nicht nur einmal teuer, das Abo ist immer teuer. Und jetzt ist es so ein Ding, so Mist, wie oft sehen wir uns denn noch? Und einmal im Monat muss ich eh nach Mainz, weil wir uns von den Standortpastoren so treffen und Pastor Tore uns einfach so ein bisschen die Richtung gibt für die nächsten 4 Wochen und so. Und ich habe entschieden, ich gehe nicht immer erst am Dienstag dahin, sondern ich gehe schon am Montag hin und Montagabend treffe ich mich mit Torben. Er hat ein Commitment, dass er sich den Abend frei hält. Ich habe ein Commitment, dass ich mir den Abend frei halte. Bedeutet für mich, ich musste mit meiner Frau sprechen. Sie muss die Kinder alleine ins Bett bringen. Ich bin den ganzen Tag schon weg. Ich muss irgendwie mehr Zeug mitnehmen. Das war sogar ein paar Mal jetzt echt awkward, weil Torben hatte geheiratet und dann konnte ich jetzt eine Zeit lang nicht bei dem übernachten. Das ist jetzt kompliziert, aber ich konnte einfach nicht bei ihm übernachten. Nimm's einfach so. Das heißt, ich musste andere Freunde anrufen und die fragen, hey, kann ich bei dir übernachten? Und dann die so, ja, safe. Wollen wir dann den Abend zusammen chillen? Ich so, nee, ich will nur bei dir schlafen. Ich will dich sonst nicht sehen. Ich brauche nur ein Bett. Es kostet einen Preis, wenn du Freundschaften bauen willst, die tief und powerful sind. Aber es gibt kein Prime, Amazon Prime für Freundschaften. Nope, kannst du nicht finden. Man sagt, um etwas richtig gut zu können, musst du es entweder 10.000 Mal machen oder 10.000 Stunden in etwas hinein zu investieren. Und ich bin immer wieder begeistert von, wie schnell sich Leute für irgendeine Sache begeistern lassen und stundenlang erstmal Research machen und dann noch so viel mehr Stunden da rein investieren. Aber in Freundschaft sind wir dann plötzlich nicht bereit, 2 Stunden die Woche reinzugeben. Da ist es leichter, an der Oberfläche zu bleiben. Ich glaube aber, dass du nicht alle Schlüssel zu deinem Herzen hast, sondern manche Schlüssel hat Gott jemand anders gegeben. Ich glaube, Torben hat den einen oder anderen Schlüssel zu meinem Herz, zu meiner Seele und zu meinem Verstand, den habe ich nicht selbst. Und die Zeit, die ich mit ihm verbringe, merke ich immer wieder, da schließt er etwas auf in meinem Herzen, was jemand anders nicht aufschließen könnte, was ich auch nicht selbst aufschließen kann, aber ich muss den Preis bezahlen. Wir alle lieben die Idee von authentischer Freundschaft und dann sehen wir uns das Preisschild an und denken so, nope, habe ich keinen Bock zu bezahlen. Ich will dir sagen, es ist wert, den Preis zu bezahlen. Eine der anderen Geschichten, die ich meiner Tochter vorlese, ist die Geschichte vom verlorenen Schaf. Ein Hirte hat 100 Schafe und eins geht verloren. Von euch kennt ihr wahrscheinlich alle die Geschichte. Und es geht darum, dass der Hirte dieses Schaf rettet, dass er es so sehr liebt, dass er überall hinter jedem Busch und hinter jedem Berg sucht, um dieses Schaf zu finden. Und letztens, als ich die Geschichte zum 217. Mal dieses Jahr gelesen habe, ist mir irgendwas Neues aufgefallen in dieser Geschichte. Wenn man so halb meditativ da wieder so die Seiten auswendig vor sich wiedergibt, ist mir aufgefallen, ja, es geht um Rettung und Liebe in allererster Linie. Aber der Hirte, er rettet das Schaf auch aus der Isolation. Er rettet es aus seiner Einsamkeit, weil die Bestimmung des Schafes war, nie alleine zu sein. Es war immer mit den anderen 99 zusammen zu sein. Weißt du, Isolation ist nicht sicher. Alleinsein ist nicht sicherer. Es ist ehrlich gesagt ein Spiel mit dem Feuer, ein Spiel um Leben und Tod. Wenn du die letzten Jahre deines Lebens reflektierst oder daran zurückschaust, dann denkst du nicht an alles. Kein Mensch kann sich an alles erinnern, die letzten Jahre. Du denkst an die Momente, die irgendwie wichtig waren, an die besonderen Momente. Und Isolation schafft keine Momente oder Erinnerungen, nur Freundschaft tut das. Freundschaft schafft Erinnerungen und Momente. Wenn ich mich zurückerinnere an all die wichtigen Dinge, die in meinem Leben passiert sind, kann ich sagen, Torben war bei all den Sachen dabei. Meine Hochzeit, seine Hochzeit, meine Kinder, also er war dann nicht bei der Geburt zum Glück, aber dann danach direkt. Meine Ordination, all diese Dinge, er war dabei. Wenn ich zurückschaue auf die letzten Jahre, dann haben wir gemeinsame Momente und Erinnerungen. Weil wir nicht isoliert sind, weil Isolation schafft das nicht, sondern weil wir bereit sind zu investieren. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du sagst, hey, ich will auch so einen Freund, aber ich habe ihn nicht. Ich will dir sagen, sei bereit, den Preis zu bezahlen. Überschlag die Kosten, mach dir bewusst, es ist teuer, aber mach dir auch bewusst, es lohnt sich. Es ist es wert. Schau nicht länger nur auf andere, die so eine Freundschaft haben, sondern fang an, selbst so ein Freund zu sein. Wir kommen zum 4. und letzten Punkt. Die Band kann gerne nach oben kommen. Mein 4. Punkt ist, schätze kleine Anfänge wert. Zacharja 4, Vers 10. Denn wer hat die kleinen Anfänge verachtet? Sie sollen sich freuen, wenn sie den Schlussstein an Serubabels Hand sehen. Diese 7 Lampen verkörpern die Augen des Herrn, die die ganze Welt durchstreifen. Ich will eigentlich hauptsächlich auf diesen ersten Teil hinaus. Wer hat die kleinen Anfänge verachtet? Ich glaube, viele von uns verpassen großartige Freundschaften, weil wir nach diesem glamourösen Anfang suchen und enttäuscht sind, wenn es nicht direkt Liebe auf den ersten Blick ist, sozusagen. Und dann brechen wir ab, wo doch Gott eigentlich was zusammenfügen will. Ich weiß noch, als Torben und ich uns kennengelernt haben, wir sind in den Pub gegangen und wir haben über Selbstoptimierung gesprochen, wochenlang, weil wir beide da irgendwie so auf dem Trip waren. Und es war nicht jedes Mal so, dass ich mir dachte, oh geil, das wird mein bester Freund, you, hey, endlich habe ich ihn. So, nee. Manchmal war es so, okay, keine Ahnung, was haben wir 2 schon geredet, aber egal, lass nächstes Mal wieder treffen. Verachte nicht die kleinen Anfänge. Wenn du merkst, da ist etwas, wo Gott etwas gesegnet hat, dann bleib weiter dran. Ich habe schon gesagt, ich bin ja jetzt 30 und wenn ich so an Jesu Leben denke, der war ja dann auch so in seiner Schaffenszeit so 30, hat er so richtig losgelegt, dann hat er irgendwie Blinde sehend gemacht und der hat Tote auferweckt, aber was eines der krassesten Wunder ist, der hatte 12 Freunde und war 30, 12 richtig gute Freunde, ich denke so krass, was ein Typ, das ist wirklich krass, aber Jesu Freundschaften zu seinen Jüngern mussten sich auch entwickeln. Wenn du an Johannes denkst, wie Jesus Johannes beruft, da ist irgendwie so ein Dialog, so, hey Jesus, wohin gehst du eigentlich? Wo wohnst du eigentlich? Und Jesus so, komm und schau es dir an. So, okay, willst du jetzt Verstecken spielen oder was ist so das Ding? Es hat angefangen, nicht mit dieser, zumindest in meiner Wahrnehmung ist es nicht mit so einem glamourösen Ding, oh, du wirst eines Tages mein Lieblingsjünger sein, Johannes, sondern es hat angefangen mit so ein bisschen, vielleicht sogar ein bisschen strange. Aber 3 Jahre später, nachdem sie so viel gemeinsam erlebt hatten, nachdem Jesus ihm die Füße gewaschen hatte, nach all diesen Dingen, sagt Jesus in Johannes 15,15, ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern Freunde habe ich euch genannt. Jesus nennt dich deinen Freund. Und auch du darfst Menschen deine Freunde nennen. Du darfst diesen kleinen Anfang nicht zu gering schätzen, sondern sagen, hey, mal schauen, was Gott damit vorhat. Vielleicht ist es noch ein bisschen strange jetzt, aber vielleicht nennen wir uns irgendwann mal Freunde. Weil Freundschaften brauchen Zeit, sich zu entwickeln. Keine Freundschaft kommt von heute auf morgen. Lass uns einmal zusammen aufstehen. Weil ich will auf meine Ausgangsfrage nochmal zurückkommen. Wie baue ich denn Freundschaften, die der Feind hasst? Johannes 15, Vers 13 steht, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ich glaube, wir bauen tiefe Freundschaften, vor denen der Feind wirklich Angst hat, wenn wir unser Leben hinlegen für unsere Freunde. Und dieses unser Leben hinlegen ist manchmal so unkonkret, deswegen lass es mich konkreter für dich machen. Vielleicht beginnt es damit, dass du sagst, ja, ich glaube, dass Freundschaft möglich ist. Vielleicht ist das Erste, was du tun willst. Vielleicht bedeutet es auch für dich zu sagen so, hey, ich bin jetzt endlich mutig und ich lade dich zu mir ein und ich teile mein Herz, so richtig teile ich mein Herz. Oder du sagst, hey, für mich bedeutet es gerade, Freundschaften, die ich schon irgendwie habe, wieder neu in den Angriff zu nehmen und bereit zu sein, den Preis zu bezahlen, von dem ich weiß, dass er bezahlt werden muss, dass diese Freundschaft durchbricht. Oder du merkst, da ist etwas, Gott hat etwas angefangen. Da ist eine Beziehung, wo irgendwie was wabert. Du sagst, hey, ich schätze diesen Anfang nicht gering, sondern ich bin davon überzeugt, dass Gott da etwas tun will. Und während wir einmal die Augen schließen und ich für uns beten will, will ich dich herausfordern, das zu einem Moment zu machen zwischen dir und Gott, wo du sagst, Heiliger Geist, was willst du mir offenbaren über Freundschaft? Welche Person, Heiliger Geist, hast du für mich vorgesehen, um so eine Freundschaft zu bauen? Und heute Nachmittag, wie wäre es, wenn du die Person einfach mal anrufst oder ihr schreibst und ihr anfangen zusammen unterwegs zu sein. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du jetzt hier bist, dass du jedes einzelne Herz siehst, jede Sehnsucht nach Freundschaft, Jesus. Jedes Herz, was verletzt, zerbrochen, zerdrückt, geschunden ist, Jesus. Jesus, ich danke dir, dass du jede Sehnsucht ernst nimmst, wo wir sagen, Herr, ich sehne mich nach jemandem, mit dem meine Seele verwoben ist. Heiliger Geist, und ich bete, dass du jetzt in diesem Moment kommst und dass diese Mauern, dass du sie einreißt, da wo Mauern sind, wo wir uns absichtlich abschirmen von anderen, wo wir uns distanzieren, dass du sie einreißt, Herr. Vater, und ich bete, dass du jetzt in diesem Moment Menschen übernatürlich miteinander verbindest, hier in dieser Kirche und darüber hinaus, Vater. Dass du Seelen miteinander connectest, wie du David und Jonathan miteinander verbunden hast. Jesus, ich bete, dass dieses Haus kein Haus ist, wo wir nur nach außen hin sagen, wir sind ein Haufen Freunde, sondern wo wir nach innen leben, wir sind ein Haufen Freunde. Und zwar nicht nur platonische Freunde, sondern Freunde, die füreinander durchs Feuer gehen. Ich danke dir für deine Gegenwart, Heiliger Geist. Bitte bewege unsere Herzen. Bitte schneid heraus, was nicht von dir ist und leg hinein, was du hineinlegen willst.
Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.